HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Frankfurt ist in diesen Tagen das Zentrum der deutschen Demokratie. Mit einem großen Bürgerfest wird noch bis Sonntag das 175. Jubiläum der Nationalversammlung in der Paulskirche gefeiert. Die Idee der Demokratie war schon 1848 eigentlich eine europäische. Und am Freitag wurde beim Paulskirchenfest deshalb Europa in den Mittelpunkt gestellt. Denn Frankfurt ist ja auch Europastadt. HR-Inforeporter Frank Angermund hat sich auf dem europäischen Marktplatz am Mainufer umgeschaut.
Ein Jazz-Trio improvisiert auf dem Mainkai mit Gitarre, Bass und Saxophon die Europa-Hymne Ode an die Freude. Überall sind blaue Fahnen, Aufkleber oder T-Shirts mit 12 goldenen Sternen zu sehen. Frankfurt zelebriert Europa auf dem Paulskirchenfest. Die Dezernentin für EU-Angelegenheiten, Eileen O'Sullivan.
Wir müssen darüber sprechen, was die Europäische Union für uns Bürgerinnen und Bürger in der EU bringt und dass sie unser Leben in Frieden und in Demokratie praktisch auch aufrecht erhält. Und das ist keine Selbstverständlichkeit.
Aus diesem Grund präsentieren sich am Mainufer europäische Institutionen, Vereine und Initiativen, die in Frankfurt aktiv sind. So wie die berühmteste europäische Institution, die EZB, im Frankfurter Ostend mit fast 4000 Mitarbeitern. Sprecherin Conny Lotze.
Also wir glauben schon, dass Frankfurt eine der europäischen Hauptstädte ist sozusagen. Es liegt ja auch sehr zentral, was natürlich auch dem zugutekommt.
Auf dem Europafest am Main herrscht ein vielsprachiges Stimmengewirr. Es wird Englisch, Französisch und Spanisch gesprochen. Der italienische Generalkonsul Andrea Esteban Sana beantwortet Fragen auf Deutsch und Italienisch.
Und es ist auch eine Stadt, in der sich viele, viele Leute aus verschiedenen europäischen Ländern treffen, in vielen Bereichen, Kultur, Wirtschaft, Universität, Schule, Finanz, Zivilgesellschaft.
Auf dem Europafest tragen auch einige Besucher blaue Hüte mit gelb-goldenen Sternen auf dem Hutband.
Ja, weil Europa wichtig ist in der heutigen Zeit, wichtiger denn je.
Freiheit für uns.
Frieden ist die größte europäische Errungenschaft. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung am Mainkai. Und so wird auch am Stand von Pulse of Europe über Demokratie und Europa diskutiert. Frankfurt sei der ideale Gründungsort für die pro-europäische Bewegung gewesen, sagt Sprecherin Stefanie Hartung.
Wir hatten ja auch viele andere Städte in Deutschland, die sich Pulse of Europe sehr schnell angeschlossen haben, die hatten es zum Teil sehr viel schwerer. Die mussten sehr viel mehr Überzeugungsarbeit liefern.
Frankfurt ist seit 1998 Europastadt. Und durch die EZB gehört die Mainmetropole neben Brüssel, Straßburg und Luxemburg zu den 4 wichtigen Standorten der EU.
Europafest in Frankfurt am zweiten Tag des Bürgerfests zum 175. Jubiläum der Nationalversammlung in der Paulskirche. Unser Reporter Frank Angermund hat uns berichtet. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Schwimmbäder, die sind teuer. Ja, der Bau, die Technik, Personal und Energiekosten und dann vor allem die Sanierung. Städten und Kommunen bleibt oft nichts anderes übrig, als den finanziellen Ballast loszuwerden. Beispiele in Hessen gibt es leider viele, von Limburg über Pfungstadt bis ins kleine Bad Salzhausen in der Wetterau. Dabei ist Schwimmen eine lebenswichtige Fähigkeit. Nun steht in Erlensee im Main-Kinzig-Kreis wieder ein Hallenbad vor dem Aus. Reporterin Nina Michalk.
Schülerinnen und Schüler aus der 5. Klasse der Gesamtschule Erlensee toben im Hallenbad. Gleich ist hier Schwimmunterricht angesagt. Aber nur noch bis Ende Juni, dann schließt das Bad in Erlensee. Während die Schulen schon Ausweichbäder gefunden haben, steht ausgerechnet den 250 Mitgliedern der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft nur ein Freibad zur Verfügung. Für den Winter sieht es schlecht aus, sagt ihr Vorsitzender David Lanecki.
Die Aussage war immer, wir gucken mal, wir schauen mal. Aber bis dato für den Winter keine Zusage. Das große Problem ist halt, dass Wasserfläche ist gefragt. Es gibt in anderen Orten, wo Hallenbäder da sind, andere DLRG-Gruppen, andere Vereine sind da. Die kommen ja aus überall her.
Auch der Erlenseer Schwimmverein muss jetzt nach Hanau ausweichen und sein Angebot ordentlich abspecken. Auf der Kippe steht derzeit der Unterricht für Nichtschwimmer. Das lässt beim Präsidenten der hessischen DLRG, Michael Hohmann, die Alarmglocken schrillen.
Wenn Sie Freizeit heute betrachten, dann findet ganz viel am Wasser, im Wasser, auf dem Wasser statt. das ist Stand-Up-Paddling-Fahren, das ist Tauchen, Kanufahren, Kajakfahren, alles wunderbare Freizeitgeschichten. Bloß wenn sie nicht schwimmen können und sie fallen rein, dann werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ertrinken. Wir haben das im Rahmen des Schwimmabzeichentages, der jetzt am kommenden Sonntag stattfindet, mit der Überschrift versehen, Schwimmen ist überlebenswichtig.
Gerade erst hat die DLRG eine Forsa-Umfrage veröffentlicht. Ergebnis, die Zahl der Nichtschwimmer unter Grundschülern hat sich auf 20% verdoppelt. Und fast 60% der 10-Jährigen seien keine sicheren Schwimmer.
Wir hatten zur Gründungszeit der DLRG mehrere 10.000 Ertrinkungstote pro Jahr. Im vergangenen Jahr 2022 waren das 355. Also hier zeigt sich schon, dass eine gut schwimmende Bevölkerung natürlich viel, viel weniger ertrinkt wie eine Bevölkerung, die das nicht kann. In Hessen sind es im letzten Jahr 14 Menschen gewesen. Das heißt, die Bemühungen dürfen wir nicht aufgeben, dass alle schwimmen lernen. Das beginnt in der Schule.
Wie viele Schwimmbäder in Deutschland schon geschlossen wurden, ist schwer zu ermitteln. Im Jahr 2000 hat die Bundesregierung 7.800 Bäder gezählt. Heute sind es nach einer Abfrage aller Hallen, Schul- und Freibäder auf der Internetseite Bäderleben nur noch etwas mehr als 5.000. Und nun ist mit Erlensee bald wieder eins weg. Dabei hatte das Hallenbad zwischen 9.000 und 10.000 Besucher pro Monat, sagt Betriebsleiter Markus Täufer.
Es ist sehr, sehr schade, dass unser Bad schließt. Wir haben hier unterschiedlichste Altersstrukturen bei uns an Gästen. Vom Baby angefangen bis hoch. Die Älteste, die wir haben, ist, glaube ich, 94 oder 95. Die kommt viermal hierher zum Schwimmen in der Woche mindestens. Das fällt alles weg.
Vor 14 Jahren hat Erlensee das Bad für 7 Millionen Euro teilsaniert. Jetzt sind die Becken marode und die Technik, die noch funktioniert, nicht mehr auf dem neuesten Stand. Dazu sind die laufenden Kosten explodiert. Den zweistelligen Millionenbetrag, der nun anfällt, kann Bürgermeister Stefan Erb nicht stemmen. Er fordert mehr Hilfe von Land und Bund.
Es muss die Einsicht Raum greifen, dass wir die Hallenbäder brauchen. Das muss eine Pflichtaufgabe sein, dass in einer Region eine Anzahl X von Hallenbädern vorhanden ist. Und den Kommunen muss man dann helfen.
Schwimmbäder stehen vor dem Aus, leider auch bei uns in Hessen, zum Beispiel in Erlensee im Main-Kinzig-Kreis. Schwimmkurse sind deshalb auch rar. Reporterin Nina Michalk hat uns über dieses Problem berichtet. 90 Leerstände gibt es in der Wiesbadener Innenstadt. Das ist Rekord. So viele aufgegebene Geschäfte gab es noch nie. Dazu steht noch die City-Passage leer, ein ganzer Komplex mit Geschäften und Restaurants. Und beim Kaufhof ist Ausverkauf, der schließt im Juni. Die Stadt hat schon vor einiger Zeit einen Masterplan entwickelt, das Programm für den Neubeginn läuft. Aber der Einzelhandel hat es trotzdem immer schwerer. Andrea Bonhagen aus Wiesbaden berichtet.
Die Sonne scheint, die Innenstadt ist voll. In der Kirchgasse bummeln Eltern mit Kinderwagen vorbei, Paare, Menschen mit Kopfhörern. Eine große Einkaufstüte hat eigentlich niemand.
Selbstständig, viel arbeiten, wenig Zeit.
Ich bin manchmal ein bisschen überfordert in der Innenstadt.
Wahrscheinlich wie die meisten in meiner Generation eher online.
Ich bin gerne in der Innenstadt, ich bin fast jeden Tag hier.
Ich mache gerne Shopping.
90 Geschäfte stehen leer und das ist inzwischen sehr sichtbar. In der Marktstraße fehlt ein Kleiderladen, Ecke Wagemannstraße auch. Am Mauritiusplatz hat die Benetton-Filiale zugemacht, WMF gibt es nicht mehr. Im Swarovski ist eine Eisdiele. Manchen Geschäften hat wohl Corona das Genick gebrochen. Ilka Guntrum von der Werbegemeinschaft Wiesbaden Wunderbar sieht als größtes Problem zu hohe Mieten.
Eine Kollegin hier, die hatte sogar einen Mietvertrag, der ausgelaufen war und der Vermieter wollte mehr Geld. Daraufhin hat sie gesagt, nein, ich höre dann lieber auf, weil das schaffe ich betriebswirtschaftlich nicht. Wir können alle rechnen, der Laden ist leer.
Die Stadt müsse Häuser kaufen, fordert Guntrum und erklärt, warum.
Die Miete, die ich hier mit Bekleidung erwirtschafte, die können sie mit Kaffee und Kuchen nicht erwirtschaften. So, es gibt auf der ganzen Wilhelmstraße jetzt eins oder zwei Kaffees, aber es müsste 5, 6 geben. Ich vergleiche uns da immer ein bisschen mit der Kühe in Düsseldorf. Da gibt es mehr Immobilien, die von der Stadt gehalten wurden und von der Stadt extrem nur an Gastronomie vergeben werden oder an Cafés, sodass der Mix erhalten bleibt. Und das muss man steuerungstechnisch als Stadt hinkriegen.
Häuser kaufen ist eine der möglichen Maßnahmen, sagt auch Birgit Knetsch vom Wirtschaftsdezernat.
Allerdings müssen die Immobilien ja auch am Markt sein.
Eine Lösung hat sich in der Wiesbadener Mauergasse gefunden. Ein Winzer macht eine Weinbar auf, weitere folgen. Birgit Knetsch von der Wirtschaftsförderung verweist auch auf den Masterplan Innenstadt.
Ein Katalog von bestimmt über 100 Maßnahmen, die für die nächsten 5 bis 10 Jahre gelten sollen. Da vorne wird gleich der Sommermarkt aufgebaut. Es gibt verschiedene neue Feste, Bike Experience Days gab es vor einigen Tagen.
Aber neben der verfallenden City-Passage, in der es früher viele kleine Geschäfte gab, droht Wiesbaden mit dem schließenden Kaufhof das nächste Problem.
Zu hohe Mieten, das führt zu hohen Leerständen in der Wiesbadener Innenstadt. Reporterin Andrea Bonhagen hat uns das Problem näher gebracht. Und wir bleiben in Wiesbaden. Wer über 60 Jahre lang erfolgreich Filme gemacht hat, der hinterlässt natürlich mehr als nur ein paar Notizzettel. Die Sammlung von Oscar-Regisseur Volker Schlöndorff wurde nun vom Deutschen Filminstitut und Filmmuseum offiziell angekauft. Anlass genug für das DFF, die Schätze aus den Kartons zu befreien und eine Ausstellung in Schlöndorffs Heimatstadt Wiesbaden zu machen. Zur Eröffnung war der Erfolgsregisseur natürlich anwesend.
Vor der offiziellen Pressekonferenz hatte Volker Schlöndorff kurz Gelegenheit, durch seine Ausstellung zu gehen. Was er jahrelang in Kisten gesammelt und in weiser Voraussicht nach und nach ans Deutsche Filminstitut und Filmmuseum geschickt hatte, befindet sich nun hinter Vitrinen und Wänden im Bellevue-Saal in Wiesbaden. Eine emotionale Angelegenheit für den 84-Jährigen.
Das wühlt sehr, sehr viel auf, was man vergessen hat, weil es so zum Anfassen ist, ja, das sind irgendwie so Briefe aus der Volksschulzeit, kleine Skizzen, Zeichnungen, Sätze, die man geschrieben hat in Lebenskrisen und dann das Ganze noch belegt mit Fotos. Das kann man eigentlich nur bewältigen, indem man es sofort wieder verdrängt.
Dabei gibt es so vieles, was erinnerungswürdig ist am Leben von Volker Schlöndorff. Da ist natürlich allen voran die Verfilmung von Grass Die Blechtrommel, für den Schlöndorff 1980 den Oscar gewann. Da ist Bölls Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Frischs Homo Faber. Bekannte Filme Schlöndorffs laufen in der Ausstellung in einer 35-minütigen Collage auf Leinwand. Davor liegen unter dickem Glas auf Tischen ausgebreitete Briefe, Fotos oder Drehbücher. Ein Lebenswerk, das in der hessischen Landeshauptstadt 1939 seinen Anfang nahm. Hier wuchs Schlöndorff als Arztsohn auf und entwickelte entgegen dem väterlichen Wunsch seine Liebe zum Film. Inspiration fand er dabei allerdings mehr im Ausland als in seiner Heimatstadt.
Es war erstickend und es gab nur einen Lichtblick, das waren die Amis. Und von denen gab es sehr viele, jedenfalls von 1945 an. Wiesbaden war eigentlich der Ort, von dem man fliehen wollte.
Und doch erzählt Schlöndorff in einem Dokumentarfilm in der Ausstellung, dass Wiesbaden eng mit seinen ersten Filmerfolgen zusammenhängt. Hier erhielt er die Drehbuchförderung für sein Regiedebüt Der junge Törleß, ein Film, der für ihn immer zu den Karriere-Highlights zählen wird.
Na, das Stärkste ist immer der Anfang. Und das war in dem Fall Der junge Törleß, also über Mobbing in der Schule, um es mal auf den Nenner zu bringen, was heute noch viel schlimmer ist als damals. Selbst eine Kadettenanstalt war, glaube ich, noch menschlicher als das, was heute in den Social Media und so weiter passiert.
Und wie geht es für den 84-Jährigen weiter? Hat er noch genügend Neugierde für neue Filme?
Ah, die Neugierde für einen neuen Film ist ganz bestimmt da. Das Umsetzen ist eine andere Frage. Aber inzwischen denke ich mir ja auch manche Filme aus, die müssen gar nicht gedreht werden. Die kann ich mir selbst im Kopf abspielen.
Falls die Idee aber doch in ein Drehbuch gegossen werden sollte, das Deutsche Filmarchiv hat bestimmt noch Platz für ein paar weitere Kisten.
Reporterin Christiane Schwalm zur Ausstellung über den deutschen Kultregisseur und Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff in seiner Heimatstadt in Wiesbaden. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt's übrigens auch in der ARD-Audiothek zu hören.